Der Herr tut, was ihm gefällt, im Himmel oder auf Erden, in den Meeren und in allen Tiefen. Er lässt Wolken aufsteigen vom Ende der Erde. Er schickt mit dem Regen den Blitz und gibt den Wind aus seinen Vorratskammern frei. Er tötete in Ägypten den Erstgeborenen, den von Mensch und Tier. Er vollbrachte in Ägypten Zeichen und Wunder gegen den Pharao und sein ganzes Volk. Er besiegte große Völker und tötete mächtige Könige. Sihon, der König der Amoriter, König Og von Baschan und alle Könige Kanaans. Es gab ihr Land zum Erbe, als Erbe seinem Volk Israel. Herr, dein Name hat ewig Bestand und dein Ruhm, Herr, hört niemals auf. Ich möchte gerne noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns wirklich dein Wort geschenkt hast, dein Reden, das Dynamit. Und ich möchte bitten, dass du wirklich auch jetzt heute Morgen zu uns redest. Du siehst, in was wir reinstehen. Wir haben ein paar Lebensberichte auch schon gehört, aber du siehst jedes Einzelne. Und ich möchte bitten, dass du wirklich reinredest in unser Leben, dass wir dir erkennen, dir begegnen, dass du uns ermutigst, dass du uns das zeigst, was dir wichtig ist für unser Leben. Danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du da mit unter uns bist. Amen. Ja, wie gross ist Gott? Ich will dich nicht nur Kind fragen, sondern uns. Und ich denke, wir können das nicht erfassen in räumliche Dimensionen. Das ist klar. Aber wie gross ist er? Oder auch das Thema, Gott ist grösser. Ja, als was denn? Und ich denke, wir werden jetzt ein bisschen dem auch nachgehen, dieser Frage. Auch gerade der Text, den wir jetzt gelesen haben, möchte uns ein paar Hinweise oder Gedanken geben. Auch gerade zu dem Thema. Ja, wie gross ist Gott? Und was hat das für eine Auswirkung auch auf uns? Und so steigen wir auch in den ersten Vers in Psalm 135, Vers 5, wo steht: Ich weiß, dass der Herr gross ist, grösser als alle anderen Götter. Also Gott ist gross. Der Psalmschreiber, der Schreiber von dem Lied, wir wissen nicht, wer es war, der sagt, ich weiß, dass Gott gross ist. Das habe ich erlebt, das ist etwas, was mir in meinem Innersten da ist. Ich weiß, dass er gross ist und ich weiß, dass er grösser ist als alle anderen Götter. Also das Grösser bezieht sich da nicht irgendwo auf einen Raum oder irgendwo auf etwas anderes, sondern es setzt in Bezug zu anderen Göttern. Und wenn wir ein bisschen weiterlesen, auch den Psalm, ab Vers 4, 15 und so, dann sehen wir, was sind die Götter oder die Götze zu dieser damaligen Zeit. Wir haben da verschiedene Namen, es hat viele Götter gegeben, viele Götze, ein Baal, ein Astarte, ein Dagon und so weiter, wo man auch in der Bibel lesen. Und das sind Statuen gewesen, das sind Konstrukte gewesen von den Menschen, wo sie sich wollen Hilfe erhoffen, wo sie wollen Schutz erbeten, wo sie wollen Erfolg kreieren, wenn sie sich diesen Göttern angeben. Die Leute sind überzeugt gewesen, wir haben das Leben so nicht ganz im Griff. Es kommt immer wieder etwas, was man so nicht erwartet. Oder es geht anders, als wir denken. Und wir brauchen Hilfe. Und so, die Hilfe kommt von diesen Göttern. Und um diese Götter anzapfen, Anführungszeichen, muss ich auch etwas geben. Und je mehr ich gebe, je grösser mein Opfer ist, desto mehr kann ich auch erwarten von dem Gott, dass er mir hilft, dass mir Erfolg schenkt, Gesundheit schenkt, Schutz gibt. Und so sind ganz viele Götter eigentlich da rum gewesen und die Leute haben ihr Vertrauen in die Götter hineingesetzt. Oder haben versucht, dort Hilfe überzukommen, wo sie hilflos gewesen sind. Und der Psalmschreiber nimmt das auf und beschreibt die Götter ab Vers 15, wo es sagt, die Götze, wie sind die gemacht? Die sind aus Silber und Gold gemacht, von Menschenhand. Also Götter, die dir helfen sollen, hast du selber gemacht. Das kommt schon mal nicht so gut über. Oder sie haben ein Maul, aber sie reden nicht, die sind stumm. Sie haben Augen, aber sie sehen deine Situation nicht. Sie wissen nicht, wo du drin bist. Sie haben Ohren, aber du kannst noch so laut schreien, sie hören nichts. Oder sie haben eine Nase, aber schmecken nichts. Also so ein bisschen aufzeigen, also das Konstrukt, das ihr euch da drauf vertraut, das hat eigentlich keine Wirkung in eurem Leben. Es sieht zwar schön aus und es macht den Anschein, dass der Gott oder der Götz etwas machen kann in deinem Leben, aber wenn du wirklich Hilfe brauchst, der kommt nichts zurück. Er ist gemacht von Menschenhand, Maul, Augen, Ohren, aber sie reden nichts, sie hören nichts, sie sagen nichts, du bist gleich allein. Und jetzt sagt Gott, der Psalmschreiber, Gott ist gross, Gott ist grösser als alle anderen Götter. Warum ist Gott grösser als alle anderen Götter? Weil er genau das Gegenteil ist von diesen Göttern. Er ist nicht der, der geschaffen worden ist von irgendjemandem, sondern er ist der, der schafft. Er ist der, der alles geschaffen hat. Er ist der, der alles weiss und der Urheber ist von dieser Welt. Also ein riesengroßer Unterschied zu anderen Göttern. Und er ist der, der auch ein Maul hat, das Maul geschaffen hat und Unglaubliches auch zu uns redet. Er ist der, der mit uns kommuniziert. Er ist der, der Kommunikation geschaffen hat, auch mit uns Menschen. Er ist der, der hört. Und er hört ganz genau auf das, was wir sagen. Und er ist der, der sich auch eingreift und handelt. Er ist der, der Augen hat und genau sieht, wie es dir geht. Genau weiss, wo du drin stehst und sich auch darauf einfügen kann. Er ist der, der also ein lebendiger Gott ist. Und ich denke, das ist so der absolut grösste Unterschied zu allen anderen Göttern. Also Gott ist grösser als jede andere Macht, als jede andere Konzept, wo sich Menschen versuchen, darauf zu verlassen, Hilfe bekommen, Schutz bekommen, Erfolg bekommen. Gott ist viel grösser als alles, was man in der Welt findet. Weil er der Schöpfer ist. Weil er ist der, der alles gemacht hat. Weil er ist der, der hört, der, der redet, der, der handelt, der, der uns sieht. Und darum ist Gott grösser als alle anderen Götter. Was heisst das für uns? Weisst du, dass Gott gross ist? Weisst du, dass Gott grösser ist in deinem Leben? Oder vielleicht gibt es gleich noch so Götze, die sind heute ein bisschen versteckter, weniger so die Statuen, die Bilder, aber die Götze sind immer noch da, wo man versucht, Hilfe zu bekommen, Schutz zu bekommen, vielleicht Karriere, vielleicht Beziehungen, vielleicht finanzielle Mittel, vielleicht Hobbys oder was auch immer, wo man den Eindruck hat, das sind Sachen, da komme ich dann sehr viel zurück über für mein Leben oder wo mir helfen. Und ich denke, der Text möchte uns zeigen und sagen, hey, nein, es bringt nichts, sich an die Götter zu wenden oder sich auf andere Götter zu verlassen, sondern ich weiss, ich finde das so gewaltig, ich weiss, dass Gott gross ist und grösser ist als alle andere Macht. Und darum brauche ich keinen anderen Gott. Darum brauche ich nicht irgendetwas anderes, wo ich mich darauf einlasse, sondern ich brauche die Beziehung zu dem lebendigen Gott, zu dem Gott von der Bibel, zu dem Gott, der hört, der redet, der handelt, der sieht, der da ist und der alles in seinen Händen hat. Was für ein wunderbarer Gott. Und der Gott, weil er so gross ist und grösser als jede andere Macht, kann er machen, was ihm passt. Und das sehen wir in den nächsten Vers. Der Hauptvers ist eigentlich 6 und dann noch wird es erklärt, auch ab Vers 7. Der Herr tut, was ihm gefällt, im Himmel oder auf Erden, in den Meeren und in allen Tiefen. Er lässt Wolken aufsteigen vom Ende der Erde. Er schickt mit dem Regen den Blitz und gibt den Wind aus seinen Vorratskammern frei. Er tötete in Ägypten die Erstgeborenen von Mensch und Tier. Er vollbrachte in Ägypten Zeichen und Wunder gegen den Pharao und sein ganzes Volk. Er besiegte große Völker und tötete mächtige Könige. Sihon, den König der Amoriter, König Og von Baschan und alle Könige Kanans. Er gab ihr Land zum Erbe, als Erbe seinem Volk Israel. Also, weil Gott grösser ist als jede Macht, sichtbare Macht, unsichtbare Macht, kann er machen, was ihm gefällt. Und er macht's. Der Herr tut, was ihm gefällt. Im Himmel, auf der Erde, in allen Tiefen, in jedem Bereich von dieser Welt in dieser sichtbaren und unsichtbaren Dimension. Und was heisst das, wenn Gott tut, was ihm gefällt? In Vers 7 und 12 gehen uns so ein bisschen Bereich, zwei Bereiche, die da beschrieben werden. Der erste Bereich ist der Bereich von der Schöpfung, den er gemacht hat. Er lässt Wolken aufsteigen, er schickt den Regen, er gibt den Wind. Er ist der, der Schöpfung kontrolliert, wo die Hand in dieser Schöpfung, in all dem Innen, wo wir drin sind, auch seine Macht lässt spielen. Und das Zweite ist aber auch die persönliche Beziehung mit seinem Volk. Also er ist nicht nur der Gott, der in der Schöpfung irgendwie alles macht, was er will, sondern auch in der Beziehung zu seinem Volk macht er das, was ihm gefällt. Und er nimmt da Bezug auf die Gefangenschaft in Ägypten, wo das Volk gefangen war und wie Gott sie dort raus befreit hat. Er hat Zeichen und Wunder da. In dieser Zeit, wo der Mose gekommen ist, Zeichen und Wunder, wo sie ihn haben können kennenlernen, gegen den Pharao und sein ganzes Volk. Und der Pharao ist ja zu dieser Zeit in Ägypten so ein bisschen das Abbild von dem Gott gewesen. Er ist ja eigentlich als Gott verehrt worden. Und so ein bisschen zeigen, hey, du Pharao, da gibt's noch jemand anderen. Da gibt's noch einen anderen Gott, der grösser ist, der stärker ist, der das macht, was ihm gefällt. Und es geht schlussendlich so weit und da wird die 10. Plage eigentlich nochmal neu aufgenommen oder nochmal darauf hingewiesen, dass er die Erstgeborenen von Mensch und Tier tötet, um dem Pharao zu zeigen, wer da wirklich zu sagen hat. Gott macht, was ihm gefällt. Und das ist dann auch der Moment gewesen, wo der Pharao gesagt hat, ich streiche meine Segel, also geht, verlönt das Land. Ich will nichts mehr mit dem Gott zu tun haben, der stärker ist als er. Aber auch nach der Befreiung von dem Volk aus Ägypten macht Gott weiter, handelt Gott weiter mit dem, was ihm gefällt. Er besiegt grosse Völker, tötet mächtige Könige. Sihon und Og werden da erwähnt. Israel ist unterwegs in der Wüste und sie begegnen immer wieder anderen Völkern. Und sie kommen zu dem Land vom Sihon, Amoriter und vom Og, vom Baschan. Das ist, wo sie sagen, okay, lasst uns einfach durchziehen. Wir wollen einfach durch euer Land durchziehen. Wir haben ein anderes Ziel. Aber die zwei Könige sagen, ja, nein, wir glauben euch nicht. Wir haben den Eindruck, ihr führt uns in das Licht, weil wenn ihr da sind, dann übernehmen wir alles und sie haben sich ihnen entgegengestellt. Und das waren mächtige Heer, das waren starke Armeen. Aber Gott hat gemacht, was ihm gefällt. Auch in dieser Beziehung. Und hat dem Volk geholfen, auch dort den Sieg zu erringen über die grossen Könige. Und schlussendlich, auch Vers 12, hat Gott ihnen auch ein Land versprochen und er führt sie in das Land hinein. Das Land, wo Milch und Honig fließt, das Land, wo sie eigentlich kein Bedürfnis mehr haben oder wo alles abdeckt, was sie brauchen. Und er hat gesagt, ich gebe euch das Land, ich führe euch in das Land. Und es war natürlich mit Auf und Abs gewesen, mit dem Volk, mit 40 Jahren extra Tour, was das Volk hat müssen machen. Aber Gott hat es gefallen, das Volk in das Land hineinzuführen. Und er hat es gemacht. Und er hat auch die Könige von Kanaan hat er vertrieben durch den Josua. Und das Volk hat dort in dem Land Israel können sich niederlassen und eigentlich das Land, das Gott ihnen versprochen hat, können in Anspruch nehmen. Gott macht, was ihm gefällt. In der Schöpfung, in der Weltpolitik, aber auch im persönlichen Leben von Volk und von uns. Und jetzt können wir ja ein bisschen denken, wenn man das so liest, also Gott macht, was ihm gefällt, darum tötet er den Erstgeborenen. Das ist doch ein sadistischer Gott, oder nicht? Oder er tötet da die Könige und macht, was er will und so willkürlich. Aber ich denke, wenn wir das ein bisschen genauer anschauen, dann können wir einen anderen Blick über. Weil das hebräische Wort, das da steht, der Herr tut, was ihm gefällt, also das, was ihm gefällt, Chafet, das kommt noch in anderen Kontexten vor. Und dort wird dann ganz klar, was es heisst, wenn Gott macht, was ihm gefällt. Und es sind 73 Stellen, wir gehen nicht alle durch, ich nehme 3 raus. Und ich denke, es sind so 3 Stellen, die uns auch ein bisschen zeigen können, was das heisst, wenn Gott macht, was ihm gefällt. Die erste Stelle ist in Jeremia 9,23, wo steht, wer sich rühmen will, soll sich nur wegen dieser einzigen Sache rühmen, dass er mich kennt und begreift, dass ich der Herr bin. Ich handle liebevoll und sorge für Recht und Gerechtigkeit auf der Erde, denn das gefällt mir. Ich, der Herr, habe gesprochen. Also, so der zweite Teil, wo Gott sagt, ich handle liebevoll oder gnädig, ist auch dort, kann man es auch übersetzen, ich sorge für Recht und Gerechtigkeit. So Gnade, Recht und Gerechtigkeit, das ist das, was Gott gefällt. Und das ist das, wo er sich auch darauf auch Grundlage ist von seinem Handeln, von dem, was ihm gefällt. Also es ist nicht irgendwie einfach, ja, ich mache etwas, was mir jetzt gerade passt, und um jemandem etwas auszuwischen, sondern sein Handeln ist bunt an seine Gnade, an seine Liebe. Sein Handeln ist bunt daran, aber als Recht und Gerechtigkeit, bei Gott ja auch eins von seinen Eigenschaften ist. Und darum sagt er auch im Hesekiel 9,23, glaubt ihr, fragt Gott der Herr, dass ich mich über den Tod eines gottlosen Menschen freue? Ich freue mich viel mehr darüber, wenn er sein Verhalten ändert und am Leben bleibt. Und da ist das gleiche Wort, das hebräische Wort, gebraucht für ich freue mich oder ich habe Gefallen daran, wenn jemand umkehrt. Es gefällt mir nicht, wenn ich Menschen muss oder wenn gottlose Menschen sterben. Das gefällt mir nicht. Und das ist nicht das, was Gott eigentlich seinen Sinn hat. Es gefällt ihm, wenn jemand umkehrt und am Leben bleibt und das Leben findet bei Jesus, bei Gott, bei ihm. Das ist das, was ihm gefällt. Und er zielt eigentlich alles darauf hin. Ja, warum lesen wir jetzt da beim Pharao, warum hat Gott denn beim Pharao so gehandelt? Ich denke, dort hat, wenn Menschen das Angebot ablehnen vor Umkehr, dann kommt aber auch Gerechtigkeit ins Spiel. Konsequenz von Ablehnung von Gott, von Sünde, führt in den Tod hinein, ins Verderben hinein. Und dort ist auch Gott gerecht. Ihm ist Gnade und Gerechtigkeit. Aber er ruft die Leute zu sich. Und das ist das, was ihm gefällt, wenn Leute umkehren und Leben finden. Und dass Leute das Leben finden, ist er auch bereit gewesen, alles zu opfern. Und das sehen wir im Dann habe ich jetzt hier vergessen aufzuschreiben, tut mir leid, in Jesaja 53,10. Das ist ein Kapitel, das ja sehr stark auf den Messias, der leidet, hinweist. Und im Jesaja 53, Vers 10 steht, doch es war der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen und zu vernichten. Wenn sein Leben jedoch als Opfer für die Sünde dargebracht wird, wird er viele Nachfolger haben. Er wird lange leben und die Absichten des Herrn werden durch seine Hand gedeihen. Es war der Wille des Herrn und genau da ist auch das gleiche Wort, Chafetz. Es hat Gott gefallen. Aber das ist nicht das Gefallen, wo ich sage, juhu, ich mache es mal. Sondern es ist ein Gefallen in dem Sinn, dass er gesehen hat, ich brauche oder ich muss meinen einzigen Sohn opfern, damit eben das Leben für Menschen wieder möglich ist. Es war der Wille von ihm, Jesus leiden zu lassen und am Kreuz zu vernichten, in dem Sinn, zu sterben. Weil wenn das passiert, dann wird Jesus oder dann wird es viele Nachfolger geben. Viele, die Jesus nachfolgen, viele, die in diese Beziehung zu Gott hineinkommen und er wird leben, er wird lang leben, er wird ewig leben. Also es hat Gott gefallen, das heisst, er hat das Gute gesucht. Er hat das Gute im Sinn, auch für Menschen und für die Leute, die mit ihm unterwegs sind. Und darum, wenn es da steht in Psalm 135, der Herr tut, was ihm gefällt, dann ist das immer bunt an seine Gnade, an seine Gerechtigkeit, an sein Recht. Und es hat immer die Motivation von Gott, das Gute oder das Beste im Leben der Menschen, die ihm nachfolgen, zum Vorschein zu bringen. Und ihnen Gutes zu tun. Und mit ihnen eben das Gute auch gut zu handeln. Der Herr tut, was ihm gefällt. Im Leben von seinen Leuten. Und das bedeutet, dass er das macht, was gut ist. Das macht, was ihnen etwas bringt. Leben schenkt und Leben in ihnen führt. Und ich denke, das dürfen wir auch für uns persönlich nehmen. Der Herr macht in deinem Leben das, was ihm passt. Das, was ihm gefällt. Und was gefällt ihm? Es gefällt ihm, dir das beste Leben zu geben, das es gibt. Es gefällt ihm, das Gute in deinem Leben zum Vorschein zu bringen, mit dir unterwegs einen Weg zu geben, der wunderschön ist. Sind wir bereit, auch Gott das machen zu lassen? Tut mir leid. Das machen zu lassen, dass er darf ihm eigentlich den Freipass geben und sagen, Gott, tu in meinem Leben, was dir gefällt. Mach in deinem Leben, was dir gefällt. Ich habe eine Geschichte gelesen von Mendelssohn. Das war ein sehr bekannter Komponist. Immer noch, also seine Lieder haben wir immer noch. Und er ist zu dieser Zeit schon sehr bekannt gewesen, aber wir hatten keine Fotografie gehabt, wir hatten keine Fotos gehabt, von dem her hat man nicht genau gewusst, wie er aussieht. Und dann ist der Mendelssohn mal in eine Kirche gegangen mit einer wunderschönen Orgel. Und dann ist er zu dem Organist angegangen und hat gespielt, so mehr recht wie schlecht. Und so. Und dann hat er gesagt, hey, darf ich da auch mal spielen? Dann sagt der Organist, nein, das ist meine Orgel. Nur ich habe die Erlaubnis, da drauf zu spielen. Und der Mendelssohn hat gefragt, nein. Dann ist er so eigentlich traurig rausgegangen und denkt, das kann doch nicht sein, ich will auf dieser wunderschönen Orgel spielen. Und ist wieder zurückgegangen, hat nochmal ein bisschen geredet und hat es gleich geschafft, dass der Mendelssohn gleich hinsitzen konnte. Und als er angefangen hat zu spielen, hat er die schönsten Klänge aus diesen Orgeln rausgebracht und der Organist ist baff gewesen. Wer bist du? Ah, jetzt kenne ich dich. Jetzt sehe ich dich. Ah, du bist der. Wow, tut mir leid, dass ich dir da das verwehrt habe. Und so ein bisschen für mich ein Bild. Ja, sind wir bereit, den Mendelssohn in unserem Leben zu spielen lassen? Oder sagen wir, nein, das gehört mir. Ich spiele da drauf. Ich mache das. Und ich denke, der Text wird uns ermutigen. Hey, lass Gott das in deinem Leben machen, was ihm gefällt. Und es ist immer das, wo Gott dann dazu braucht, dass das Gute im Leben zum Vorschein kommt und das Gute weitergeben wird. Und was ist das Gute, wo Gott möchte? Ich denke, es gibt viele Sachen, die wir da aufzählen könnten. Und da könnten wir auch die Bibel durchforschen. Aber ich denke, das Gute ist, dass er uns sagt, du bist geliebt. Ich liebe dich bedingungslos. So die bedingungslose Annahme, dass man nicht bei anderen Göttern anderen Beziehungen, anderen Menschen müssen suchen und die Annahme, die Liebe in uns müssen erkämpfen. Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind. Ich habe gefallen an dir, sagt er Jesus. Du bist wunderbar in meinen Augen. Er ist der uns begabt. Er ist der uns auch reinruft in Dienste, wo er möchte, dass wir auch das zum Vorschein geben und anderen können zum Segen werden. Er ist der, wo eben unser Leben innerett, innen führt, einen Weg für uns parat hat, der der beste Weg ist für unser Leben. Er ist der, der uns auch Zukunft gibt, Leben schenkt, auch Leben über den Tod raus. Er ist der, der Gebet gehört und antwortet. Und wir haben das auch in den Lebensbericht gesehen, gehört, wie Gott auch in unser Leben eingreift und wir auch Segen dürfen erleben. Und er ist der, und ich denke, dort ist es wahrscheinlich am schwierigsten, auch so ein bisschen das zu anerkennen. Ja, Gott macht das, was dir gefällt. Und ist jetzt das wirklich das, was dir gefällt? Er ist der, der mit uns durch die dunklen Täler durchkommt. An seiner Hand uns durchführt. Und vielleicht eben, es gibt ganz verschiedene Gründe, warum Gott diese Täler zulässt. Aber auch vielleicht Momente, wo er uns wie er noch schleift oder wo er uns neue Sachen will zeigen von ihm, wer er ist und wie unser Vertrauen, wie unser Glauben auch mit ihm bestellt ist und so weiter. Aber er ist der, der mit uns durchkommt, auch durch die dunklen Täler. Der Herr macht, was ihm gefällt, aber was ihm gefällt, ist immer auf seine Gnade und auf seine Gerechtigkeit basiert. Und so wünsche ich mir, dass wir auch ihm so unsere Orgel zur Verfügung stellen und sagen, hey, spiel du. Und dann kommt es wunderbar. Und weil Gott so gross ist und das tut, was ihm gefällt, in seiner Liebe, darum dürfen wir ihn auch anbeten. Und zu dem letzten Vers steht, Herr, dein Name hat ewig Bestand und dein Ruhm, Herr, hört niemals auf. Dein Name bleibt ewig. Deine Grösse, dein gute Handeln in meinem Leben, das hört nicht auf. Das ist immer da. Also wenn da die Bibel vom Namen redet, dann meint es immer die ganze Person, das ganze Wesen, der ganze Charakter von Gott, das hat immer Bestand. Das ist immer gleich. Und seine Grösse ist immer gleich. Er ist immer grösser als jede Macht. Er ist immer grösser als meine Situation, in der ich drin bin. Er ist immer grösser als das, was ich erlebe. Er ist immer grösser als alles, was um mich herum ist. Und er ist immer der, der das macht, was ihm gefällt. Und das ist das, was das Gute ist. Und darum dürfen wir ihn auch anbeten. Und dein Ruhm, Herr, hört niemals auf. Eigentlich so, auf dem Hebräischen steht da mehr noch dein Andenken. Also ich denke an dich und das ist ein Andenken voller Lob, voller Dankbarkeit, voller Ruhm, wenn wir mit dem Gott unterwegs sind. Und so dürfen wir auch immer wieder auch in den Dank, in das Lob hineinkommen, weil eben der Gott so gross ist. Weil er eben grösser ist als alles, als jede Situation. Und weil er das tut, was gut ist in unserem Leben. Und das ist ungeachtet von der Situation, ist er so und handelt so. Und ich denke, wenn wir Gottes Segen erleben dürfen, dann fällt es einfacher, Gott zu loben und zu danken dafür. Herausfordernd ist, dort auch Gott zu danken und zu loben und zu sagen, hey, ja, du bist gut, du bist grösser, ich will mit dir unterwegs sein, du machst das, was dir gefällt, wenn es vielleicht mal nicht so gut aussieht oder wir den Eindruck haben, was soll das? Was ist da los? Aber es ist nicht, weil Gott eben nicht grösser ist oder weil Gott nicht mehr das tut, was ihm gefällt oder gut ist, sondern weil ich immer eine beschränkte Sicht habe, eine sehr beschränkte Sicht auf das, was Gott tut und was Gott vorhat. Und auch dort versuche vielleicht zu sagen, okay, ich verstehe es nicht, aber ich möchte daran festhalten, an dem Danken, an dem Andenken, an dem Ruhm, Gott, weil du bist wert und du bist würdig, weil du bist gross und du bist gut. Und so haben wir gesehen, Gott ist grösser als jede Macht im Himmel, auf der Erde, unter der Erde, in der sichtbaren, unsichtbaren Welt. Er ist ein lebendiger Gott, der alles geschaffen hat. Er hört, er redet, er handelt und niemand kann sich dem Handeln und dieser Grösse widersetzen. Und weil er so gross ist, macht er, was ihm gefällt. Und niemand hält ihn auf. Es gibt niemanden, der seinen Plan oder das, was er vorhat, kann durchkreuzen. Was ihm gefällt, sind Gnade, ist Recht, ist Gerechtigkeit. Und so bringt er auch das Gute in und durch unser Leben zum Vorschein, wenn er das tut, was ihm gefällt. Und seine Grösse und sein Handeln bleiben für immer. Das führt uns zu Dank und Anbetung, ungeachtet auch von der Situation, wo wir uns drin befinden. Und das wünsche ich für mich persönlich, aber für uns, dass wir den Blick auch immer wieder auf den grossen Gott in seiner Macht lenken dürfen. Auf den guten Gott, der handelt und macht, was ihm gefällt. Und ihn anbetet und ihm Danke sagt, dass er so ist, wie er ist. Amen. Ich möchte gerne noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du so ein grosser Gott bist, dass du grösser bist als alles, was wir kennen. Vielleicht gibt es Sachen in unserem Leben, wo dir den Platz strittig machen wollen. Dann hilf uns, das wieder auf die Seite stellen, dass wir wieder dich ins Zentrum hineinstellen, in deiner Grösse. Weil du bist grösser als alles und du bist wunderbar. Du enttäuschst nicht. Du bist der, der uns durchführt. Und danke dir, dass du der bist, der das macht, was ihm gefällt, und niemand kann dich daran hindern, auch in unserem Leben. Und danke dir dort, wo wir das sehen dürfen und erleben, auch sichtbar in unserem Leben, wo du den Segen schenkst. Aber hilf du uns auch dort, das anzunehmen, dort, wo es vielleicht herausfordernd ist. Du siehst, vielleicht sind wir ja in Situationen, die nicht einfach sind, gesundheitlich oder familiär. Aber hilf uns, dass wir erkennen und wissen, dass du auch gerade in dieser Situation mit uns durchkommst, weil du eben ein Gott bist, der das Gute tut und das Gute im Sinn hat. Und danke dir, dass du uns begleitest und dass du ja uns auch eines Tages in deiner Herrlichkeit willkommen heißt. Und wir dann dort deine Grösse dürfen bestaunen, wo wir jetzt eigentlich noch gar keine Ahnung haben. Amen.